Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Sonntag. Ich danke dir für deine kostbare Gegenwart im Lobpreis und in der Anbetung. Ich danke dir, Jesus, dass du einen Plan hast mit unserer Gemeinde, mit dieser Stadt, mit unserer Nation und mit unserem Kontinent. Herr, wir wollen es nicht außer Acht lassen, dass du ein großer Gott bildest und mit kleinen Menschen große Dinge tust. Und Herr, wir danken dir, dass du etwas hervorbringst in dieser Zeit. Und wir wollen Teil davon sein. Wir wollen das nicht verpassen, was du wirkst in dieser Zeit. Sondern wir wollen wachsam sein, Herr. Wir wollen nüchtern sein. Wir wollen unsere Augen offen halten. Ja, Jesus. Ich bete, Herr, dass du unsere Ohren und besonders unsere Herzen öffnest jetzt. Dass wir das empfangen können, was du auf deinem Herzen hast, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Wir machen so eine Urlaubspause, eine Gottesdienstpause. Und heute Morgen hatte ich so den Eindruck, als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, dass ich etwas über Urlaub vorlesen sollte. Und kurz etwas zum Thema Urlaub sagen möchte. Keine Angst, ich verderbe euch jetzt nicht den Urlaub mit schlechtem Gewissen, sondern ich möchte etwas vorlesen aus dem Buch von Andrew Murray. Das heißt, Gott begegnen in der Stille. Das war ein Pfarrer in Südafrika. Und ich lese ein Kapitel vor, das sind ganz kurze Kapitel, keine Sorge. Feiertage und deine Stille. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er ihn nicht in sein Haus einbrechen. Lukas 12, Vers 39. Wie einer seine Freizeit verbringt, lässt auf seinen Charakter schließen. Man sagt, die freie Zeit ist die Angel, um die sich die wahre Erziehung dreht. Die Entwicklung des Charakters ist jedenfalls viel wichtiger als die Disziplin des Verstandes und der Fähigkeiten. Ein Lehrer kann zwar viel tun, um einen Schüler anzuspornen und zu leiten, aber jedes Kind muss seinen eigenen Charakter herausarbeiten. In den freien Stunden, wenn es von Regeln und Beobachtung frei ist, zeigt das Kind seinen wahren Charakter. Darum ist die freie Zeit so wichtig und bedeutungsvoll. Sie ist die Angel, um die sich die effektive Erziehung dreht. Das gilt auch für das christliche Leben. Das Problem mit dem Urlaub. Klingt doch gut. An der Bibelschule oder beim Studium nehmen sich die Studenten Zeit für ihre tägliche Andacht als Teil ihrer täglichen Routine. Ihr Verstand ist auf systematische Arbeit eingestellt. Sie nehmen sich Zeit für Andachten, wie sie sich Zeit nehmen für den Unterricht und das persönliche Studium. Im Urlaub oder an Feiertagen, wenn sie tun können, was sie wollen, kommt es vielen so vor, als ob die Morgenwache und die Gemeinschaft mit Gott mit ihrem Urlaubsvergnügen unvereinbar sei. Der Urlaub wird zum Charaktertest. Zum Beispiel, ob einer mit Hiob sagen kann, ich bewahrte die Reden meines Mundes bei mir. Die Frage, wie wir unsere freie Zeit verbringen, ist sehr wichtig. Denn in dieser Zeit tun wir selbstverständlich und natürlich, was uns am meisten bedeutet. An einer großen amerikanischen Schule sagte einmal ein Lehrer, unser größtes Problem sind die Sommerferien. Wir haben gerade ein Kind so weit gebracht, dass es sich einfügt, dass es die höchsten Ideale zu den seinen macht, und dann verlieren wir es. Wenn es im Herbst zurückkommt, müssen wir wieder von vorne anfangen. Die Sommerferien bringen das Kind zu Fall. Diese Feststellung aus dem Schulbereich kann begrenzt auch für das christliche Leben angewandt werden. Viele junge Leute kommen in Versuchung abzurutschen, und auch alte Leute übrigens, kommen in Versuchung abzurutschen, wenn sie plötzlich ihre guten Gewohnheiten aufgeben und meinen, vollkommene Freiheit zu haben, zu tun und zu lassen, was man will, dass das vollkommenes Glück bedeutet. Ältere, erfahrene Christen sollten den Jüngeren helfen, sich gegen eine solche Einstellung zu wappnen. Was in vielen Monaten erreicht wurde, kann durch die Nachlässigkeit einer Woche zunichte gemacht werden. Wir wissen nicht, zu welcher Zeit der Dieb kommt. Der Geist der Morgenwache bedeutet ununterbrochene Aufmerksamkeit den ganzen Tag und jeden Tag. Deine tägliche Pflicht. In den Ferien oder an Feiertagen bleibt der Schüler von den Regeln befreit, unter denen er in der Schule lebt. Aber es gibt andere Gesetze, moralische Gesetze und Gesundheitsregeln, die man nicht einfach abtun kann. Der Aufruf zur täglichen Gemeinschaft mit Gott gehört nicht zu den Schulregeln, sondern zu den Gesetzen, die lebensnotwendig sind. Wir müssen in den Ferien ja auch täglich atmen und essen. Genauso brauchen wir täglich die Luft und das Brot des Himmels. Die Morgenwache ist aber nicht nur Pflicht, sondern ein kostbares Privileg und eine Freude. Das ist so der Hauptpunkt für mich. Die Morgenwache ist aber nicht nur Pflicht, sondern ein kostbares Privileg und eine Freude. Gemeinschaft mit Gott, das Bleiben in Christus, die Liebe zum Wort und das Betrachten den Tag hindurch, in diesen Dingen ist Leben und Kraft, Gesundheit und Freude. Betrachte sie aus dieser Perspektive. Glaube an die Kraft der neuen Natur in dir und handle danach. Auch wenn du die Kraft nicht fühlst, wirkt sie in dir. Was du mit Freuden unternimmst, schenkt dir auch Freude. Rufe dir ins Bewusstsein, wie sehr dich die Welt braucht, weil du ihr Licht sein sollst. Christus wartet täglich auf dich als Glied seines Leibes, um sein rettendes Werk durch dich zu tun. Weder er noch die Welt, noch du selbst kannst es dir leisten, einen einzigen Tag zu verlieren. Gott hat dich erschaffen und erlöst, damit er durch dich sein Licht, sein Leben und seine Liebe auf die Menschen scheinen lassen kann, wie durch die Sonne, mit der er die Welt erhält. Du brauchst täglich neu die Gemeinschaft mit der Quelle allen Lichts. Von dieser Gemeinschaft mit Gott kannst du nicht Ferien machen. An Feiertagen freue dich über die Möglichkeit, mehr Zeit als gewöhnlich mit dem Wort verbringen zu können. Freue dich über die Feiertage, weil sie es dir ermöglichen, längere Zeit Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn zu haben. Statt die Feiertage zum Fallstrick werden zu lassen, mache aus ihnen eine Zeit des Sieges über dich selbst und über die Welt, eine Zeit der vermehrten Gnade und Kraft, eine Zeit des Segenempfangens und Segengebens.
Amen.
Dankeschön. Halleluja. Die älteren Christen helfen uns, uns zu wappnen. Die Urlaubszeit ist die Zeit, wo wir von den normalen Pflichten entbunden sind. Das heißt, wenn wir arbeiten, müssen wir nicht arbeiten. Wenn wir studieren, müssen wir da nicht studieren. Das heißt, wir haben viel, viel, viel mehr Zeit als im täglichen Leben. Und diese Zeit soll nicht verschwendet werden. Das heißt nicht, dass wir nicht uns entspannen können und Vergnügungsparks besuchen und baden gehen und am Pool brutzeln, dass wir das nicht dürfen. Das heißt aber, dass ich euch empfehlen möchte, die Gelegenheit, dass ihr so viel Zeit habt, so viel mehr Zeit zur Verfügung habt, sie zu verplanen, dass ihr diese Gelegenheit nicht vertut, sondern dass ihr sie nutzt. Für das, was wirklich wichtig ist. In Tromoria hat Treffen geschrieben, womit ich meine freie Zeit verbringe, das ist das, was mir wirklich wichtig ist. So will ich euch ermutigen, die Urlaubszeit nicht nur zum Erholen zu nutzen, was super ist, und nicht nur zum Baden und zum Entspannen und Fahrradtouren und so weiter zu nutzen, sondern dass ihr sie auch nutzt, um eurem Geist und eurer Seele neues Leben zu geben, indem ihr Zeit, die ihr zur Verfügung habt, eindeutig dafür nutzt, Gott zu suchen. Und man kann, also das heißt jetzt aber auch nicht, also es gibt ja diese krassen Beispiele wie der Ed Miller oder der A.W. Tozer, die 8 Stunden am Tag da in ihrer Gebetskammer liegen, sowas meine ich nicht. Ich meine, dass wir auf dem Level, wo wir sind, dass wir sagen, okay, wir setzen uns Ziele für die Urlaubszeit. Das kann zum Beispiel sein, dass man ein besonderes, intensives Bibelstudium vornimmt. Dass man zum Beispiel sagt, das Buch oder Psalm 1 bis 10 oder das Buch Epheser, dass ich das in meinen 3 Wochen Urlaub oder 2 Wochen Urlaub, dass ich das intensiver studiere, dass ich das öfters lese, dass ich mir Notizen dazu mache. Das kann heißen, dass ich anfange, ein Andachtsbuch zu schreiben. Das heißt, wenn ich bete und der Herr mir Dinge aufs Herz legt, dass ich mir die 5 Minuten mehr Zeit nehme, um das aufzuschreiben. Das kann heißen, dass ich eine besondere Bibellese mache. Nicht nur die Losung und den kurzen Losungstext dazu lesen, sondern vielleicht 2-3 Kapitel mehr am Tag, wo ich meinem Geist schon was Gutes tue und wo ich vielleicht nur eine halbe Stunde von meinen 8 Stunden mehr Urlaubszeit, die ich habe, effektiv nutzen kann. Oder das kann heißen, Moment, dass ich mir Zeit nehme, meine Lebensvision neu zu überdenken oder überhaupt anfangen, die zu formulieren. Wir hatten das vor einigen Monaten, dieses Thema Lebensvision. Was will ich überhaupt noch mit meinem Leben? Was ist das große Ziel? Was sind die Etappenziele, die ich erreichen will? Oder Predigten oder Predigtreihen anhören, die man schon immer mal hören wollte oder die einem empfohlen wurden. Dafür hat man Zeit im Urlaub. Ja, das heißt nicht, dass wir komisch werden und nur noch Bibel lesen, aber das heißt, dass wir die Zeit, die wir haben, effektiv nutzen. Und Kathi und ich, wir kennen das, wenn man aus dem Urlaub kommt und eigentlich denkt, wo ist der Urlaub hin? Ich habe meine Zeit völlig verschwendet. Ich hatte zwar Pool und dies und jenes, aber ich hatte nicht Zeit mit dem Wort, ich hatte nicht Zeit im Gebet, die ich mir so leicht hätte nehmen können, aber die Chance ist vorbei, der Urlaub ist vorbei, morgen geht die Arbeit wieder los. So möchte ich euch ermutigen, da die Zeit nicht verstreichen zu lassen. Genau. Amen. Als gestern Heidi Baker gepredigt hat, wurde ich inspiriert, über denselben Text, über den auch sie gepredigt hat, zu predigen. Und dann lasst uns mal aufschlagen aus Philipper Kapitel 2. Ich möchte heute diesen Text mit euch lesen. Das ist Vers 1 bis 11. Und also meine Motivation oder mein Ansinnen ist jetzt nicht irgendwie eine perfekte theologische Erklärung hier für alles zu geben, sondern vielmehr eine Art Grundverständnis zu legen, dass wir das nächste Mal, wenn wir diese Texte lesen, ein größeres Verständnis davon haben und tiefer in das hineinkommen können, was Gott hier gemeint hat, also das durch den Paulus niedergeschrieben hat. Paulus schreibt hier an die Gemeinde der Philipper und wir sehen in Kapitel 1, dass Paulus eine richtig schwierige Zeit hatte. Paulus kam ins Gefängnis und Paulus musste sich vor Gericht verantworten und er sagt, niemand stand mir bei. Ich war ganz alleine. Und er hat gesagt, diese und jene, die haben mich verlassen, aber Gott rechne es ihnen nicht zu. Gott möge das nicht als Schuld anrechnen, sondern er sagt, Gott wird sich verherrlichen vor Gericht und das Evangelium wird gepredigt werden. Und wenn ich sterbe, dann ist es mein Gewinn. Und dann, ich möchte kurz, bevor wir an den Text gehen, in Kapitel 2 den Vers 20 und 21 lesen. Oder ich lese mal Vers 19. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Hier offenbart sich Paulus auf eine ganz besondere Weise. Er eröffnet sein Herz und wir sehen in seinem Herz eine gewisse, ich weiß nicht, ob das, weil Frustration ist so ein negatives Wort, aber er erkennt, dass sein Team, dass diejenigen, die mit ihm jahrelang gegangen sind, auf die er sich verlassen konnte, er sagt zu denen, ich habe niemanden außer Timotheus, der so redlichen Herzens ist. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Und wenn es damals für das Team von Paulus gilt, dann gilt es leider auch heute für uns, für die meisten von uns. Aber das soll nicht so bleiben. Alle suchen das Ihre. Alle haben ihre eigenen Absichten. Alle schauen auf das, was ihnen Gewinn bringt. Alle schauen, was haben sich im Fokus. Wir haben vorhin dieses wunderbare Lied gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich hatte diese Bibelstelle aus 2. Korinther Kapitel 5, wo es heißt, wir sind alle gestorben, damit wir für den leben, der für uns gestorben ist. Das Evangelium bedeutet, dass wir frei werden davon, uns selbst zu dienen. Das Evangelium bedeutet, dass wir frei werden von Selbstsucht. Frei werden davon, nur für uns selber zu leben. Weil das ist ein Gefängnis. Und die ganze Welt ist in diesem Gefängnis drin. Das Gefängnis des Stolzes. Und das hat leider auch bei Christen immer noch so eine große Kraft. So dass Paulus schreibt, sie alle, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Sie leben für sich selbst und nicht für Jesus. Halleluja. Aber wir können frei werden davon. Und das ist wirklich eine Sache, von der man frei werden muss. Für die Welt ist das größte Ideal, Selbstbestimmtheit, sich selbst verwirklichen, seine Pläne durchsetzen, seine Ziele erreichen. Aber aus Gottes Perspektive ist es das Gefängnis des Teufels, was seit Garten Eden besteht, seit dem Sündenfall. Dieses Gift, dieses falsche Selbst, was wir verleugnen sollen. So, und in dieser Situation steht Paulus, in dieser gewissen Resignation, in diesem, oh Mann, er ist auf der einen Seite voll ermutigt und auf der anderen Seite frustriert von seinem Team. Ja. Und jetzt geht es um Kapitel 2. Ich lese Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Hier beschreibt er etwas, was ich habe heute Morgen versucht, darüber nachzudenken und bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich habe ich keine Ahnung, wovon Paulus hier redet. Ich habe versucht, die griechischen Worte mir anzugucken, die kann ich euch auch vorlesen, aber die bringen euch nicht viel. Und ich hab gesehen, ich weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Paulus beschreibt hier den Lebenszustand einer Gruppe von Christen. Die sichtbaren Ergebnisse davon, dass Menschen zu Jesus gehören. Und er sagt, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus. Dieses Wort Ermahnung, klingt im Deutschen sehr streng, ist aber ein Wort Paraklysis, und wir kennen alle dieses Wort Parakletos, womit der Heilige Geist bezeichnet wird. Das ist derselbe Wortstamm. Und dieses im 1. Johannes Kapitel 4 heißt es nicht, seid getrost, ich sende den Ermahner, sondern ich sende den Tröster. Dieses Wort kann auch mit Trost übersetzt werden. Das heißt Trost und Ermahnung gleichermaßen. Ja, Ermunterung, Ermahnung, Trost. Und er sagt hier, ihr habt in eurer Gruppe, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr zusammen seid, habt ihr Ermunterung, Ermahnung, Trost in Christus. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Aber es klingt herrlich. Wenn wir uns ermahnen und trösten und ermutigen in Christus. Halleluja. Und dann heißt es, es gibt bei euch Zuspruch der Liebe, steht in der Schlachter. Wie steht es in der Elberfelder, Franz? Trost der Liebe. Dieses Wort, was hier für Zuspruch oder Trost steht, ist mit diesem Wort vorher, also Ermahnung, sehr, sehr ähnlich. Es beginnt auch mit Para. Para. Zuspruch der Liebe. Aber hier haben wir das griechische Wort weist ganz eindeutig darauf hin, also der Wortstamm, dass es hier mehr um Reden geht. Das heißt, die wirkliche Ermunterung. Deswegen finde ich diese Schlachterübersetzung eigentlich auch am besten: Zuspruch der Liebe. Wir reden mit unseren Worten und mit unseren Worten transportieren wir Liebe. Wir kennen das alle, wenn wir vielleicht mal down waren oder irgendwas uns bedrückt hat. Und dann kommt ein Wort, das muss nichts Großes sein, aber das ist ein Wort mit Liebe. Und auf einmal werden wir aufgebaut. Zuspruch der Liebe. Wenn wir in einem Gespräch sind mit Ungläubigen, wenn wir in einem Gespräch sind, auch in unserer Familie, in unserer Gemeinde, ich wünsche mir das so sehr, wenn in jedem Gespräch, wenn wir an jedem Satz merken, der andere liebt mich, wenn mit den Worten Liebe transportiert wird. Halleluja. Wie wurden wir erzogen von unseren Eltern? Wie oft haben wir diesen Zuspruch der Liebe erlebt? Wie oft wurde Liebe transportiert mit Worten? Wir waren bei Familienfeiern von Katis Familie, goldenen Hochzeiten. Und das war ein Trauerspiel, das war grausam furchtbar, es war eine goldene Hochzeit, als dieser Mann da vorne stand mit seiner Frau und man merkt, der ist gar nicht gewohnt, die zu lieben. Und dann hat er immer versucht, so was Nettes zu sagen, weil er hat ja eine Rede gehalten vor allem, aber man hat gemerkt, das ist überhaupt nicht echt, der liebt die überhaupt nicht. Das will ich überhaupt nicht. Also wenn das Ehe in 50 Jahren ist, davon nehme ich lieber Abstand. Aber bei uns soll es anders sein. Bei uns soll Zuspruch der Liebe fließen. Der Grund, weshalb sie das nicht vor allen Menschen machen konnten, ist, weil sie es alleine auch nicht machen. Zuspruch der Liebe. Halleluja. Was für eine Atmosphäre muss eine Gruppe haben, die diese Ermahnung in Christus hat, diesen Zuspruch der Liebe hat. Und dann heißt es, gibt es Gemeinschaft des Geistes. Ich kann wirklich für jeden einzelnen Punkt sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, was ist Gemeinschaft des Geistes? Vielleicht haben wir das schon mal erlebt, aber verstanden noch lange nicht. Was ist Gemeinschaft des Geistes? Wenn der innerste Teil unseres Wesens, der, wo der Heilige Geist sitzt, wenn dieser Teil von dir und von mir Gemeinschaft hat, was bedeutet das?
Das ist doch nicht die Bildmarke.
Ja, aber das... Also ich verstehe es nicht voll und ganz, dieses, wie muss so eine Gruppe sein, wie muss die Atmosphäre in einer Familie sein, wo die Menschen Gemeinschaft des Geistes haben. Und dann setzt er noch einen obendrauf, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. Dieses Wort Herzlichkeit ist ein ganz interessantes Wort, da steht nämlich eigentlich Gedärme. Gedärme. Klingt nicht so schön wie Herzlichkeit. Aber Gedärme, Eingeweide ist das eigentliche Wort, was da steht. Und was da bedeutet, was da steht, warum er dieses Wort benutzt, ist aus dem jüdischen Hintergrund, den Paulus hat. Es heißt von Jesus mehrere Mal, als er vor der Speisung der 5000 hat er die Menschen gesehen und war innerlich bewegt. Und da steht das Wort Splanitzomai. Das habe ich mir gemerkt mal aus einer Predigt. Innerlich bewegt, weil ich mir das vorgestellt habe, wie seine Gedärme sich umdrehen. Und er dadurch Schmerzen, richtig spürbare Schmerzen bekommt. Und es heißt, er war innerlich bewegt vor Mitgefühl. Herzlichkeit, Erbarmen. Die Gedärme drehen sich um, sodass es weh tut.
Die Eingeweide.
Entschuldigung, ist das ein Unterschied?
Alles, nicht nur die Gedärme.
Ach so, okay. Ich dachte, das ist alles. Also, du hast recht. Die Eingeweide drehen sich um. Alles, was in unserem Körper ist, dreht sich um und fängt an, sich zu bewegen, weil wir so von Mitgefühlen, so von Erbarmen erfüllt sind. Ich habe das ein, zwei Mal erlebt, wo ich innerlich Schmerzen hatte, wo ich richtig wie einen spürbaren Schmerz hatte und ich habe geheult und geheult und geheult. Einmal, das weiß ich noch, war ich damals noch, als Charlotte noch auf der Katharinenstraße gewohnt hat, in der Neustadt, hatten wir eine Hausgruppe und da war dieser junge Mann Immanuel und sein Leben war total kaputt und der war total fertig und manchmal, was der erzählt hat, du hättest nur an den Kopf greifen können. Und dann haben wir für den gebetet und ich habe diesen Schmerz bekommen und ich musste anfangen zu weinen und ich habe gefühlt, was Gott fühlt über ihn. Und das zweite Mal, wo ich mich daran erinnere, das war im Glaubenszentrum Bad Gandersheim, als der internationale Tag des Gebets war für den Frieden Jerusalems. Und ich hatte keine Ahnung von Juden und von Jerusalem und Israel und ich hatte null Ahnung. Ich dachte, was soll dieser ganze Quatsch? Lass uns die Welt retten, was wollen wir denn mit den Juden und mit Israel? Und da hat Gott mir seine Liebe gezeigt. Und ich habe diesen Schmerz gespürt, den er hat für sein Volk, dass sie Jesus nicht kennen. Und ich habe gesehen, ich bin ein Hund unter dem Tisch, der die Krumen aufsammelt. Und seine Kinder lehnen das Brot ab. Und dieser Schmerz hat sich in Stöhnen geäußert und daraus erwächst ja dann ein Gebet und eine Hingabe. Das ist das, was mit Herzlichkeit gemeint ist. Wie oft erleben wir das in uns, bei unseren Familien, wenn wir als Geschwister als Gemeinde zusammenkommen? Wir sind eigentlich eher das Gegenteil. Wir sind noch so sehr gefangen in diesen Mustern der Selbstsucht, dass wir eher gucken, dass wir den anderen noch eins reindrücken, sodass wir besser dastehen. Oder dass wir irgendwie bevorzugt werden. Und wir können uns nicht mal freuen, wenn jemand anderes bevorzugt und erhoben wird. Oder wir distanzieren uns höflich. Oder mit dem wollen wir lieber nichts zu tun haben. Oder wir denken, aber das würden wir niemals sagen, dass wir, ach, du nervst mich oder du kotzt mich an oder was auch immer. Was für ein Gegenteil ist das zu dem, was Paulus hier schreibt? Eine Gruppe, wo innerlich die Eingeweide sich umdrehen, füreinander, wo man füreinander da ist, wo man den Schmerz des Nächsten mitfühlt. Wie Paulus im Römerbrief sagt, weint mit den Weinenden, freut euch mit denen, die sich freuen. Herzlichkeit und Erbarmen. Erbarmen. Dein schönes Wort. Ich erbarme mich. Erbarmen ist das Gegenteil von Richten. Erbarmen ist das Gegenteil von Richten. Und Richten, diese Haltung, dass ich mich erhebe über jemanden und für jemanden verurteile, für das, was er tut. Aber wie wir gelernt haben, verurteile nie jemanden, nur weil er anders sündigt als du. So. Erbarmen ist das Gegenteil von Richten. Anstatt über die Fehler und die Schwächen von anderen darauf herabzuschauen und das zu richten und sagen, oh, wie toll bin ich, sagt Paulus, sollst du Mitgefühl haben. Du sollst Mitgefühl mit ihm haben. Erbarmen. Du sollst es zudecken. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Im Galaterbrief heißt es, wenn jemand von euch von einem Fehltritt übereilt wird, so geht ihr, die Geistlichen, hin im Geist der Sanftmut und weist einen solchen zurecht und gib dabei selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Das ist eine Haltung der Demut und des Erbarmens, wenn wir Fehler und Schwächen und Sünden bei unseren Geschwistern sehen. Im Geist der Sanftmut. Früher habe ich mich gefühlt als der Allergeistlichste, aber von Sanftmut war null Spur. Ich habe den Bibelvers überlesen, wie so viele. Wer geistlich ist, oder wie Jakobus sagt, wer weise ist, soll das beweisen. Mit Sanftmut, mit Demut, mit einem stillen Geist und mit Erbarmen. Das ist die Weisheit, die von oben kommt. So, Paulus sagt hier, gibt es Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. Wenn wir so eine Gemeinde sehen würden, wir würden denken, wow, was für eine Gemeinde. Die hat das Kreuz ergriffen. Die hat das Kreuz genommen und sich selbst verleugnet. Das ist die Frucht davon. Aber jetzt lesen wir mal, was Paulus weiterschreibt. So macht meine Freude völlig. Wie bitte? Wir haben hier so eine tolle Gemeinde, so eine tolle Gruppe, so viel Herzlichkeit und Erbarmen und so viel Liebe, Zuspruch der Liebe, Ermunterung in Christus. Und jetzt sagst du, du bist nicht zufrieden damit? Paulus sagt, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Macht meine Freude völlig. Ihr könnt meine Freude noch größer machen. So ein Pastor, den würden wir wahrscheinlich rausschmeißen. Ein ewiger Meckerfritze. Aber Paulus meint es nicht so. Er sagt, ich freue mich über das, was ihr schon habt. Aber es gibt noch eine Stufe. Es gibt eine Stufe darüber. Es gibt eine Stufe, die ihr erreichen könnt. Und diese, was danach kommt, macht meine Freude umso größer. Macht meine Freude völlig vollkommen. Und ich denke, das ist nicht nur die Freude des Paulus, sondern es ist die Freude Gottes. Ganz oft in den Briefen sehen wir, dass das Wort so Fleisch geworden ist in Paulus, dass seine Worte, also sagte er selber, seine Worte die Worte Gottes sind. Seine Emotionen sind die Emotionen Gottes geworden. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 11, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Der Eifer, den Gott in seinem Herzen hat, ist in Paulus Herzen in Brand gesetzt worden. Genau der gleiche, derselbe Eifer. Und dann sagt er in 2. Korinther 11, dass ihr eine heilige, tadellose, unbefleckte Jungfrau seid für den Christus. Dass der Vater eine Braut für seinen Sohn findet. So, und sehr ähnlich ist das jetzt auch hier. Er sagt, meine Freude und damit auch die Freude Gottes. Macht die Freude Gottes völlig. Er kann sich noch mehr über euch freuen. Ihr habt schon ein Level erreicht, aber ihr sollt weitergehen. Ihr sollt die nächste Herrlichkeitsstufe erreichen. Und ich denke, dass es auch nicht nur die Freude von Paulus, auch nicht nur die Freude von Gott ist, sondern es ist unsere Freude. Es ist unsere Freude. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet, was Paulus hier meint, was wir ergreifen sollen, in welche Richtung wir gehen sollen, um Gottes Freude, die Freude der Leiter und unsere Freude völlig zu machen. Seid ihr aufgeregt? Ich schon, okay. Jetzt, also, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Das Erste, was unsere Freude, die Freude Gottes, noch größer macht, ist, dass wir eines Sinnes sind. Unsere Freude wird größer, wenn wir uns in die Einheit des Geistes, in die Einheit des Glaubens begeben. Wenn wir, anstatt uns voneinander zu trennen, uns vereinen, zusammen sind. Er sagt, seid eines Sinnes. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dieses Wort für Sinn heißt Denken. Denkt das Gleiche. Seid mit eurem Verstand auf das eine ausgerichtet. Ja, und er drückt es ja dann auch nochmal aus. Auf das eine bedacht sein sollen wir. Seid auf das eine bedacht. Euer Sinn, euer Denken soll, alle zusammen sollt ihr auf das Gleiche ausgerichtet sein. Steht auch im 1. Korinther Kapitel 1. Niemand soll etwas anderes denken. Da ermahnt, lass uns das mal ganz kurz. 1. Korinther Kapitel 1. Der Brief an die Babychristen. Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. Und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung, hier wieder, Denken, im selben Denken und in derselben Überzeugung. Da war die Rede von Spaltungen, die innerhalb dieser Gemeinde, der Gemeinde in Korinth war. Und Paulus sagt, ich ermahne euch, es darf nicht bei euch sein, dass Spaltungen sind. Ihr sollt eines Sinnes sein. Ihr sollt sogar dasselbe reden. Ja, der eine hat das erzählt und in der nächsten Straßenecke der andere das. Und sie waren nicht in Einheit. Aber es macht die Freude völlig, wenn wir uns in diese Einheit hineinbegeben. Und wenn wir die gleiche Liebe haben. Was bedeutet das? Ich bin mir nicht sicher. Die gleiche Liebe haben. Es ist die Liebe Gottes, es ist die Liebe Jesu. Wir sollen alle uns gegenseitig lieben, mit der Liebe, die aus dem Herzen Gottes kommt. Ja, also ihr merkt, das ist nochmal eine Herrlichkeitsstufe oben drüber. Einmütig und auf das eine bedacht sein. Und dann Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Wir erreichen die Stufe von Vers 1 und auch die Stufe von wir erreichen die Stufe aus Vers 1 und die Stufe von Vers 2, also dann die Einheit und die gleiche Liebe, durch eine Sache, indem wir das Kreuz auf uns nehmen. Ja, in Vers 1, das war eine Gemeinde oder eine Gruppe, er sagt, ihr habt schon so viel, ihr habt schon so wunderbare Dinge, worüber ich mich freue. Ihr habt das Kreuz schon umarmt, sodass ihr diese spürbare Liebe, diesen Zuspruch der Liebe habt, dass ihr Ermunterung in Christus habt, dass ihr die Gemeinschaft des Geistes erlebt, dass ihr diese Herzlichkeit und dieses Erbarmen habt. Dafür ist das Kreuz notwendig. Amen. Aber es geht noch weiter. Es wird noch herrlicher. Es wird noch gewaltiger. Es wird noch viel liebevoller, noch viel herrlicher. Mir fehlen die Worte, um das auszudrücken. Welche Herrlichkeit das Kreuz bringt. Und als gestern bei Awakening Europe diese 25.000 geschrien haben, ja, nichts aus Selbstsucht. Ich sag mal, wenn nur 10%, wenn nur 5% von denen, die das gemacht haben oder gesagt haben, wenn sie dranbleiben, die werden den Himmel auf Erden erleben und sie werden den Himmel auf Erden bringen. In Familien, in Gemeinden, zu den Leuten da draußen. Ich musste nur schmunzeln. Ich dachte mir, ja Heidi, super, genau auf den Punkt getroffen. Und dann nimmt er den Bezug auf Christus in Vers 5. Und er fasst das alles zusammen. Vers 1 bis 4 fasst er zusammen ab Vers 5. Und sagt, ihr wollt diese Herrlichkeit, ihr wollt diese Liebe. Dann tut nichts aus Selbstsucht oder, wie heißt es, eitlen Ruhmsucht oder wie? Oder nichtigem Ehrgeiz. Sondern tut alles in Demut und achtet jeder den Nächsten höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Die Elberfelder schmuggelt ein Auch mit rein, sondern jeder auch auf das des Anderen. Ich frage mich, wo das herkommt. Okay, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe nur noch für den Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir erreichen Vers 1 bis 4, indem wir zu Vers 5 Ja sagen. Wir folgen dem Lamme Gottes nach, wo immer es hingeht. Wir gehen in, es heißt, in ich glaube auch in irgendeinem Brief heißt es, in seinen Fußspuren gehen wir. Wir nehmen das, wir sagen Ja zu dieser Herzenseinstellung, die Jesus hatte und hat. Man kann das hier übersetzen mit war und ist. Thomas kann das nachprüfen. Man kann das übersetzen mit war und ist. Diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus ist. Denn er hat seine Gesinnung heute nicht geändert. Er ist das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Und wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen ihm nachfolgen. Und jetzt führt Paulus in diesen herrlichen Versen, führt er uns die Schönheit von dem Herz Jesu vor Augen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Lass uns mal mit Vers 6 anfangen. Der in Gestalt Gottes war, aber es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Wir haben das erlebt im sogenannten arabischen Frühling in Tunesien und in Ägypten, wie diese Machthaber alles getan haben, alles Erdenkliche, um ihre Macht zu behalten. Ja, der Gaddafi in Libyen. Libyen? Ja. Der hat alles getan, der hat sich dann am Ende, hat er sich ja versteckt in seinem Bunkersystem, der hat alles getan, um seine Machtposition zu behalten. Und er hätte nichts zugelassen, und die Revolution wäre auch nicht erfolgreich gewesen, wenn nicht die Franzosen eingegriffen hätten. Er hätte seinen Posten nie hergegeben. Das ist das menschliche Wesen. Auch wenn das ganze Volk gegen einen ist, meinen Posten gebe ich nicht her. Meine Machtposition, auf der ich stehe, die lasse ich nicht los. So sind wir. Weil das falsche Selbst, wovon ich schon gesprochen hatte, das falsche Selbst, was nach dem Sündenfall in uns allen drinsteckt, sucht seinen Wert, seine Identität in dem, was es hat und in dem, was es kann. Und deswegen ist das menschliche Herz so, es krallt sich fest an allem, was ihm irgendwie Wert verschafft, was ihm irgendwie Identität verschafft. Und nichts in der Welt würde es das loslassen. Aber Jesus war Gott. Steht er größer, kann man nicht werden. Mächtiger kann man nicht sein. Reicher kann man nicht werden.
Und alles kollabieren.
Ja. Ja. Jesus war der Mächtigste, der Stärkste, der Herrlichste. Er war in Gestalt Gottes. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat das nicht festgehalten, sondern er hat es losgelassen. Und er wurde ein mini kleiner Embryo im Bauch von Maria. Er hat die Position der größten Macht, der größten Stärke, der größten Herrlichkeit aufgegeben für die Position der Kleinsten, des Nichts. Und er kam in einem Stall zur Welt, oder zumindest an einem Ort, wo Tiere waren. Und wurde an der Brust seiner Mutter gesogen. Er war so groß und ist so klein geworden. Und Paulus sagt, genau so sollt ihr auch sein. Genau so, genau dieselbe Gesinnung soll in euch sein, die auch in Christus Jesus ist. Er entäußerte sich selbst. Ach übrigens, die Gestalt Gottes hat er nicht abgelegt und nach seiner Auferstehung wieder angezogen. Das ist eine ganz wichtige theologische Wahrheit, sonst kriegt man Knoten im Gehirn in der Bibel. Er bleibt in alle Ewigkeit Mensch. Er legt sein Menschsein nie wieder ab. Und das ist nochmal ein Zacken schärfer. Er hat das nicht nur so für 33 Jahre mal abgelegt und dann wieder, ach, endlich bin ich wieder Gott, sondern er hat auf ewig von diesem Gottgleichsein Adieu gesagt. Und er bleibt Mensch in Ewigkeit, der Mensch Jesus Christus. Okay. Er entäußerte sich selbst. Jetzt geht's weiter. Verzeihung. Er entäußerte sich selbst. Das heißt, dieses Wort kann man auch übersetzen mit er entleerte sich selbst. Er machte sich selbst zu nichts. Er schüttete sich aus. Er gab alles auf, was in ihm drin war. Alles seine Würde, die er uns so hoch und heilig ist, die Menschenwürde. Er hat das alles hingegeben. All seine Rechte, die uns so wichtig sind in unserem Rechtsstaat. All das hat er aufgegeben und hat freiwillig die Position eines Dieners angenommen, eines Sklaven. Ja, ich weiß nicht, warum die Bibeln immer Knecht übersetzen, aber dieses Wort ist Sklave. Er hat die Position eines Sklaven angenommen, jemand, den man rumschubst, jemand, der die niedrigste Arbeit tut. Und er wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Ja, man dachte, er ist ein ganz normaler Mensch, obwohl er Gott ist. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod. Es hat ihm nicht gereicht, als Mensch einfach nur so hier zu leben. Das wäre eigentlich schon genug als ein Ausdruck seiner Demut und seiner Liebe. Aber er wusste, der Weg führt zum Kreuz. Der Weg führt zur völligen Vernichtung am Kreuz. Ein Holocaust Jesu Christi. Es ist ein Holocaust gewesen. Ein großes, schreckliches Unheil, das bedeutet das Wort Holocaust. Und ein unschuldiges. Und ein freiwilliges. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Und wenn wir das Kreuz umarmen, wenn wir sagen, ja, Jesus, mit all meinem Unvermögen, mit all dem Ballast, was ich mitbringe, Margret hat vorhin gesagt, jetzt leben wir schon so lange mit dem Herrn und auf einmal meldet sich das Fleisch wieder. Mit all diesem Dreck, den wir immer noch in uns tragen, mit all dem, wo wir uns unfähig vorkommen, ist es doch möglich, eine Entscheidung zu treffen für das Kreuz und für Jesus. Denn nach dem Kreuz, nach dem Tod kommt die Herrlichkeit. Wenn wir Vers 1 und 2 erleben wollen, in unserer Mitte, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, wenn wir erleben wollen, dass da etwas Spürbares da ist, etwas, was man messen kann, wo Leute kommen und sagen, was ist das hier? Nicht, wo Leute kommen und sagen, ach ja, die sind ganz nett. Morgen gehe ich mal zu den Buddhisten und wie diesen Typ, den wir auf der Straße getroffen haben. Ja, bei mir in der Nähe ist eine Moschee, da gehe ich halt lieber dorthin als in die Kirche. Das ist ein noch weiterer Weg. Wir dachten, oh Herr, erbarm dich. Aber wenn eine Gruppe von Menschen das Kreuz umarmt, wenn eine Gruppe von Menschen Ja sagt zum Kreuz und diese Realität wächst, ich denke, das ist etwas, was wächst. Wie wir hier auch sehen, die Freude wird völlig. Dann wächst die Herrlichkeit. Dann wird es immer schöner. Und die Freude wird größer und größer und größer werden. Und der Vater freut sich über uns. Unsere Gemeinde war so ziemlich am Boden und wir wussten überhaupt nicht, ob wir überhaupt noch weitermachen vor 5 Jahren. 4,5 Jahren. 4 Jahren. Und der Herr hat uns angefangen zu lehren über die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind, über das Kreuz, über Liebe, darüber ihn zu fürchten. Und seitdem merken wir, der Vater freut sich über uns und er segnet uns. Und all das, was wir hier haben und das, was noch kommen wird, ist eine Frucht daraus. Dass wir in den täglichen, in den kleinen Dingen Ja sagen zum Kreuz. Und das wünsche ich mir für die 25.000, die Ja und Amen geschrien haben. Dass sie in den täglichen Dingen Ja sagen zum Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Es ist für jeden von uns eine Entscheidung. Paulus sagt auch, ihr habt schon etwas. Ihr seid schon weit gekommen. Ihr habt schon ein gewisses Level von Herrlichkeit. Aber Paulus sagt, damit bin ich nicht zufrieden. Macht meine Freude völlig. Und wir haben auch, vielleicht noch nicht das Level von Vers 1, aber wir haben ein gewisses Level. Wir haben ein bisschen, wir schmecken etwas vom Himmel. Wir spüren etwas von der Liebe Gottes. Aber Gott sagt, macht meine Freude völlig. Lasst meine Freude wachsen, indem ihr immer wieder Ja sagt. Ja sagt zum Gott und das heißt zwangsläufig auch Ja sagen zum Nächsten. Thomas, können wir das Lied nochmal spielen? Es ist mein Wunsch. Lass uns nochmal dieses Lied singen, was wir vorhin im Lobpreis gesungen haben. Es ist mein Wunsch, dass deine Gestalt sichtbarer wird in mir und in uns. Ja, wir haben es nicht auf Folie, aber das ist nicht, vielleicht sogar besser. Dass wir Gott unsere Herzen neu bringen und sagen, ja, wir wollen, es geht ja nicht um das Leiden, es geht ja nicht um das Kreuz oder um das Schlimme oder um den Verzicht an sich. Es geht um die Herrlichkeit, die danach kommt. Dahin wollen wir. Es geht um das Leben, was nach dem Tod kommt. Es geht nicht um den Tod, sondern um die Auferstehung. Es geht nicht um das Leben, was wir aufgeben, sondern um das Leben, was wir dadurch gewinnen. Danke. So, lass uns jetzt sagen, ja, Herr. Ja, Herr, ich will das. Ich möchte diese Herrlichkeit, diese Ermahnung in Christus, den Zuspruch der Liebe, die Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit, Erbarmen. Ich möchte eines Sinnes sein mit meinen Geschwistern, gleiche Liebe haben, einmütig auf das eine bedacht sein, nicht mehr auf mich selbst bedacht sein. Lasst uns das jetzt, wie gestern, auch wenn wir darüber lächeln, lasst uns das, wie gestern die 25.000 Leute Ja gesagt haben zum Kreuz. Wie sie gerufen haben, ja, nichts mehr aus Selbstsucht. Wir müssen das nicht mit so viel Engagement vielleicht heute so wie dabei, wie gestern, weil war eine Konferenz. Sondern lasst uns einfach in unserem Herzen eine Entscheidung treffen. Ich möchte die Herrlichkeit. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte, dass die Freude Gottes über mein Leben und dass meine Freude völlig wird.